Guten Tag und herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 66. Ich bin Simon Worbis hier am Mikrofon und möchte mich bedanken, dass ihr auch heute wieder mir euer Ohr leiht. Ich habe hier ganz schön Schwierigkeiten reinzukommen und die richtigen Einleitungen zu finden. Denn gestern erst habe ich Nummer 65 aufgenommen. Und die war ganz schön außergewöhnlich. Auch wenn sie nicht an die Qualität, die Klasse der vorigen Folge 64 ranreichte, so gab es doch trotzdem einige Elemente in dieser letzten Folge 65, die mich einfach nochmal so aus den Fugen gebracht haben. Aber trotzdem haben sie mich auch wieder eingeordnet, wie ich da meinte, diese Psychotherapie, dass der Putin jetzt mal auch ein böser Mann ist, wie man das sein lässt. Das ist schon richtig und meine Gedanken haben sich heute wieder etwas beruhigt. Und tatsächlich fühle ich das so, dass ich das einfach so sein lassen kann. Was da an Kampagnen stattfinden, materielle Kampagnen, Feldzüge in der Ukraine und die auf dem intellektuellen Niveau Kampagnen hier in unseren Zeitungen gegen Russland oder für die NATO, wie auch immer. Trotzdem war die letzte Folge irgendwie, die ist, ja, da muss ich nochmal darauf zurückkommen. Und ich will hier aber ganz klar sagen, habe auch schon meinen vollen Namen genannt, weil ich heute meine Sünden gestehen will. Ich will gestehen. Was, weiß ich noch nicht mehr, aber einfach meine Schlechtigkeit, meine Verkommenheit gestehen. Ich glaube, das war schon mal Thema. Wenn nicht, dann eben jetzt möchte ich euch bitten, meine Beichtväter und Mütter zu sein. Gestern habe ich euch ja gebeten zum Schluss, dass ihr da mitarbeitet an der Zerstörung, Zersetzung des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft. In Gedanken zumindest. Und das war richtig. Jeder steht doch an seinem Platz. Selbst wenn er sich noch nicht ganz begrifflich durchdrungen ist und begrifflich durchdrungen hat, an welchem revolutionären Platz er denn steht und wie er einer sozialistischen Revolution gegenübersteht. So doch steht jeder halt an dem Platz, wohin die Weltenläufe hingespielt haben und seine gegenwärtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und der Zufall und die Umstände, die Instrumente, die er zur Verfügung hat, das alles bestimmt also, was dieser Platz ist und was ihr da machen könnt. Und das zumindest könnt ihr also machen, wie ich letztes Mal sagte, als Zuhörer, könnt ihr diesem trägen System, dieser trägen Masse, was dieses Herrschaftssystem ist, die Gefolgschaft kündigen. Und damit kommen wir jetzt zum Punkt. Meine Sünden ist in erster Linie nicht genug Marx gelesen zu haben. Was ja laut Marlon Gohn, meinem geistigen Vater, der mich in die heiligen Gefilde des Kommunismus eingeführt hat, laut ihm also essentiell diese Klassiker wie Marx und Engels zu lesen und statt dann noch groß Flugblätter zu drucken und die Leute aufzuklären über den Kapitalismus, sollte man lieber mal die Schriften von Marx und Engels nachdrucken. Und ja, ich werfe mir das immer vor, nicht genügend zu lesen, wobei ich immer so viele Bücher bestelle und hier schon ein paar rumliegen habe von Marx und Engels, aber eben nicht diese großen Marx-Engels-Werke oder Mega-Werke, Marx-Engels-Gesamtausgabe, weil die so teuer sind. Wie soll sich ein Proletarier das bitte leisten? 25 oder 50 Bände hier zu 50 Euro oder, ja, ich weiß nicht genau, wie soll ich mir das leisten als Proletarier? Aber ist ja auch gar nicht so wichtig, habe ich dann gedacht. Es gibt ja auch gar keine wirkliche kommunistische Kraft in Deutschland oder Europa. Es gibt ja auch niemanden, der da festlegen könnte, was diese Bewegung sein soll und was ihre objektiven Kriterien sind. Es ist ein lächerlicher Haufen an armseligen oder sagen wir materiell Armen, die aber zu Recht die Revolution ja planen und vorbereiten. Dieser Haufen ist aber natürlich ganz schön ungeordnet, völlig kopflos, führungslos. Und ich kann hier ja auch nicht dieser Führer sein, dieser Hirte. Aber daher also muss ich mir hier auch meine Schuld eingestehen, beziehungsweise hier mit abtragen und sagen, ja, aber ich habe da doch immerhin mal reingeblättert, ein paar kleinere Schriften von Marx und in das Kapital mal reingeblättert. Also, das reicht auch für meinen jetzigen Produktionsstand, was die geistigen Theoriekräfte angeht. Genau, und so sage ich es auch euch. Da steht man natürlich immer vor diesem Problem. Wenn ihr jetzt also diesen Schritt gestern schon mitgegangen seid, die Gefolgschaft zu kündigen, ja, aber was ist dann das Nächste konkret oder wie ist das alles? Kann ich mir wirklich anmaßen, das dieses ganze Weltgebäude zu überblicken und da mein Urteil zu fällen, dass der Kapitalismus weg muss? Das könnt ihr euch nicht anmaßen, denkt ihr euch vielleicht, aber doch, man muss es sich anmaßen, denn sonst maßen sich andere schon wieder die Herrschaft über uns an. Und so ist es ja täglich. Heute war ich also auch wieder bei der Arbeit und war ein Sünder, weil ich auch nicht so effizient war. Paradoxerweise werfe ich mir das dann also auch vor. Gleichzeitig meinen mangelnden klassenkämpferischen Einsatz, aber dann auch mangelnde Effizienz bei der Arbeit, dass ich für die Firma nicht genug raushole und erwirtschafte und aus mir herauskitzle. Jawohl. So also auch heute, wo ich trotzdem in Gedanken noch öfters abgeschweift bin zu dieser Folge gestern. Ja, da muss ich ganz klar zum Kern kommen. Dieser eine Satz, der mir so noch im Magen rumort hat, oder in den Ohren gedröhnt ist, war also dieser Satz, ja, diese Generation meiner Eltern, die schon die größte Zeit ihres Berufslebens hinter sich haben und jetzt einfach nur wollen, dass sich nichts mehr ändert und sie das genießen können, was sie sich erarbeitet und angespart haben und einfach alles so weitergeht und nichts sich ändert. Ist das nicht ein bisschen unfair, habe ich dann gedacht. Meine Eltern habe ich doch auch so lieb, wie gesagt. Aber eben deshalb muss man ihnen ja sagen, dass sie mit ihren Meinungen nicht richtig liegen und wir die Meinungen generell, wie es da hieß bei Krohn, kritisch beäugen müssen und sagen müssen, das kann ja nicht ernsthaft sein, dass die Meinungen hier herrschen sollen, was irgendwer meint und das dann die Basis ist, wonach der Wahlkampf geführt wird und dann abgestimmt wird. Nun, meine Eltern sind also so, wie ich bei Robert Wallerlas, diesem österreichischen Philosophen. Er sprach da von einem Paar, von einem komplizenhaften Paar, das gebildet wird auf der einen Seite aus einem neoliberalen Teil, der verzweifelt nach mehr Effizienz ruft. Und der andere Teil des Paars ist ein humanistischer, ökologischer, der nach mehr Menschlichkeit ruft. Für mehr Menschlichkeit. Wo bleibt die Menschlichkeit? Diese beiden finden da komplizenhaft zusammen, schrieb Waller. Und das fand ich sehr hellsichtig. Sehr klar, was er da schreibt. Ja, auf den ersten Blick Gegensätze, die gar nicht zueinander passen, aber eigentlich doch Komplizen, die sehr gut zueinander passen und so die Schwächen des anderen ergänzen, aber leider dann in dieser Mischung sich toxisch entfalten können. Ich finde das so ein herrschender Politikmodus wird, wie ich schon in Bezug auf Corona mal schrieb, hier haben sich eben dieses neoliberale Effizienzdogma und das humanistische Dogma verbündet, für das jeder Corona-Tote ein Tote einer zu viel ist. So als ob das jetzt ganz schlimm wäre, dass Leute an einer Infektionskrankheit sterben und wir uns darüber schon immer hätten aufregen müssen und mitleiden hätten müssen an jedem einzelnen Toten, der auch an anderen Krankheiten gestorben wäre. Früher oder ja. Also diese Verbindung habe ich da erklärt, also dass die Krankenhäuser nicht ausgestattet werden konnten, leider mit mehr Personal, weil wir diesem neoliberalen Dogma verpflichtet sind weiterhin und den Gürtel schön eng schnallen müssen. Und das ist also die eine Seite des Paars, die hier befriedigt wird, wenn man das sieht, ja. Aber die Krankenpfleger dürfen immer noch nicht so viel verdienen. Wir dürfen selbst in der Pandemie nicht dahinein investieren ins Gesundheitssystem. Das würde unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Nun, der andere Teil ist also dieses Humanistische, dieses Gefühlsduselige, das dann sagt, ja, aber da sterben Menschen. Also gut, wenn wir da nichts in Bezug auf Mitigation oder Protection tun können, dann müssen wir halt alle einschränken. Das ja, tut ja nicht weh. Muss halt jeder daheim bleiben. Natürlich werden dadurch viel mehr Folgeschäden angerichtet, aber das ist so diese Komplizenhaftigkeit dieser beiden Bruchstücke, die hier ganz gut rauskommen. Und das sage ich also hier. Meine Eltern ja nicht an den Pranger zu stellen oder unter den Bus zu werfen, sondern wie ich da meinte, dass ich sie so lieb habe. Und aber natürlich trotzdem diese Zusammenhänge aufdecken muss, dass Politik nur für die Fernsehzuschauer da gemacht wird, die da auf der Couch sitzen, sich das einfach nur anschauen und einfach nur sehen wollen, ja, es bleibt doch alles beim Alten. Da wird so ein großes Spektakel aufgeführt und die Journalisten schreien da rum, stehen immer vor dem Kanzleramt, wenn da gerade Koalitionsverhandlung ist und berichten live, was da gerade drin hinter den geschlossenen Türen vor sich gehen soll und was Auswirkungen haben soll auf unser aller Leben. Die Journalisten machen sich hier zum Affen, zum... Naja. Für meine Eltern ist doch dann aber das einzig Relevante zu erfahren, ja, es bleibt alles beim Alten, es wird höchstens über ein paar kosmetische Dinge diskutiert. Das Tempolimit auf den Autobahnen ist ein ganz großes Ding, jedes Mal im Wahlkampf in Deutschland. Und ja, das wird über die Zukunft in Deutschland entscheiden. Nun gut, so also ist diese Medienrealität. Und da sage ich einfach, wenn ich das sehe, dass meine Eltern jetzt so Mitte 50 sind und ich ihnen ja auch gönne, dass sie jetzt ihren Ruhestand dann demnächst genießen können und hoffentlich viel reisen können, was sie auch gern machen, hoffentlich sich nicht von diesem CO2-Budget, dieser Moral, diesem Ablasshandelssystem und so weiter einschüchtern lassen. Aber Das gönne ich Ihnen also, selbst so durch die Welt noch zu reisen. Und ja, da einfach. Aber was ich Ihnen nicht gönne, dass Sie dann weiterhin Ihre Stimme abgeben auf der Basis dieser Indoktrination durch die Abendnachrichten. Und dass auf dieser Basis dann jetzt noch 30, 40 Jahre weiter Politik gemacht werden soll. Wenn das die Zukunft ist, dann sehe ich da schwarz. Dann muss ich sagen, ja, das ist ein Paar, das hier eine Komplizenschaft bildet. Übrigens war das ja auch das Lied in Folge 34. Eine sehr schöne Metapher für die Liebe ist die Komplizenschaft. Zwei Komplizen. Aber hier leider hat es eben Auswirkungen auf der politischen Ebene, die nicht so angenehm dann sind. Wenn wir also sagen, wir lassen dieses System in seinen Grundfunktionen immer so weiterlaufen und darin darf sich niemals was ändern. Und höchstens mal mit dem Klimawandel können wir jetzt sagen, dass wir wirklich verstanden haben, dass die großen Konzerne wissen, dass sie nur noch zukunftsfähig sind, wenn sie jetzt in die Emerging Green Markets investieren. Und dann ja, steigen diese Aktienkurse und die Kohlekonzerne gehen mal schön pleite. Und das ist dann unser Klima, unsere Klimawende, dieser unglaubliche Umbau unserer Art zu wirtschaften. Ja, ich sage also hier merkt ihr also, dass ich schon ein bisschen drüber bin, dass mich die Folge gestern mitgenommen hat, vor allem von wegen dieser einen Stelle. Weil ich das dann unfair fand und es mir auf dem Gewissen belastet das Gewissen. Und ich mir aber auch sage, ja, so muss es sein. Ich bin ein Sünder und lege hier meine Beichte ab. Dass ich vielleicht sogar ein schlechter Sohn bin und hier meine Eltern durch den Kakao ziehe. Aber es muss doch sein, ja. Weil in diesen Ausführungen von gestern doch eine gewisse Wahrheit liegt. Lassen wir das mit dem Gepampertsein mal weg. Ja, das ist ja vielleicht dann wirklich nur das Thema für die noch deutlich Älteren. Die dann wirklich gepampert werden. Aber für diese Generation jetzt, die ja hoffentlich noch einige Jahrzehnte so leben kann, wo sie auch noch nicht gepflegt werden müssen. Diese Generation, also sage ich, wird weiterhin über die Politik bestimmen, weil sie natürlich so zahlenmäßig überlegen sind, weil sie das Kapital haben, dass sie glauben, dass es ihnen rechtmäßig zusteht, weil sie es ja alles so schön angespart haben. Aber wie ist das dann mit dieser strukturellen Benachteiligung, wie ich gestern sagte? Dass es in anderen Ländern nicht so leicht möglich ist, so einen guten Job zu ergattern. Der Hengst muss sich da noch deutlich mehr durchsetzen, sagen wir mal, in Brasilien. Der liberale Hengst wird sich da in einem deutlich schwierigeren Marktumfeld wiederfinden und immer wieder schwieriger über die letzten Jahrzehnte. Und daher also meine Frage, ob das wirklich so unser Maßstab sein kann. Nachdem wir hier noch sagen, ja, aber jeder hat doch die Chance zu profitieren, aufzusteigen und wir haben es uns verdient, an diesem Platz zu stehen. Dieser Platz ist also ein gutes Stichwort, damit reicht vielleicht mit den einleitenden Worten hier noch ein Wort zum Organisationszwang. Genau, was ich hier also spüre, wo ich wieder zurück nach Europa gekommen bin, dieser Zwang, diese Briefe, die da liegen von verschiedenen Banken und das ist diese Bürokratie, die einen so ermatten soll. Das ist alles durchdacht von dieser Kapitalokratie, die soll einen so zersetzen und immer weiter mit bürokratischen Aufgaben zumüllen, damit man nicht mehr den Kopf frei bekommt für ein wirkliches philosophisches Nachdenken. Nein, es geht darum, dass du eine humane Ressource bist und dir das jederzeit klar gemacht werden muss, dass du hier angewiesen bist auf das Kapital und das Wohlwollen dieser großen Systeme, die das Kapital verwalten, die Krankenkassen und so weiter. Und ja, wenn man sich hier frei nimmt wie ich, muss man einen Krankenkassenbetrag selber zahlen. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste sind diese Banken, sage ich. Deshalb auch finde ich diese Verschwörung von Adam Curry gar nicht schlecht, dass jetzt wirklich der Switch kommt. Wegen SWIFT werden die Sanktionen umgangen von Russland. Putin ist wahrscheinlich schon eingeweiht, war die ganze Zeit mit an Bord. Der ganze Plan so ausgeklügelt, dass es genau so passieren sollte. Und Russland dann einfach diese Sanktionen umgeht mit Kryptowährungen. Und es dann heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir es zur Grundlage unseres Finanzsystems machen können müssen. Weil sonst werden wir hier ständig an der Nase rumgeführt von Russland und China. Wie dem auch sei, diese Banken sind die schlimmsten, sag ich mal. Ihr Geschäftsmodell, die Kreditkarten, die man da braucht im Ausland. Ich meine nur, dass man da schon schön eingegleist wird, indem einem diese Bürokratie so mitgegeben wird und gesagt wird, ja, mach deine Steuererklärung, hier deine Kreditkartenabrechnung und hier vor allem für mich auch das Gras zu kaufen. Ja, was ja noch illegal ist, das kommt dann noch dazu, die Nervosität, die dadurch entsteht. Aber vor allem das eben, dieses Lager schön gefüllt zu halten, wie ich damals schon meinte, das verleiht einem eine gewisse Sicherheit, Zufriedenheit. Und das ist aber ein ganz schöner Aufwand, immer wieder diese Verwaltung. Und das sage ich hier also, um mich weiter frei zu reden und zu sagen, was meine Sünden sind. Die Sünde also, dass ich da einfach nicht mehr mitkomme in diesem System, sage ich ganz klar. Wenn ich nur arbeiten gehen müsste, dann würde ich es ja noch schaffen. Aber diese ganze Verwaltungsarbeit da noch drumherum gibt mir das Gefühl, dann wirklich zu brechen, dass ich als Charakter hier gebrochen bin. Diese Worte klingen jetzt aber ganz schön traurig, pessimistisch, psychologisch, aber es muss so sein. Ich wollte diesen Kehrwoche machen. Kehr aus in meiner Seele. Natürlich, ja. Folge 66. Der Teufel soll doch zuhören. Kommen wir dann aber zum eigentlichen Thema und nehmen hier wirklich mal Schwung auf. Gestern war es ganz gut, wie ich immer wieder Schwung aufgenommen habe. Lassen wir uns heute pampern. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr seid auch ganz gut gepampert oder ihr habt gut gepampert gestern. Das habe ich nur noch mal nachgelesen. In Österreich hat es ja eine ganz andere Bedeutung. Wie dem auch sei, je nachdem, ob ihr gepampert seid oder gepampert habt oder pampern werdet, begrüße ich euch nochmal hier mit mehr Schwung, meine ich, weil wir jetzt wirklich loslegen können. Mit was, weiß ich gar nicht. Vielleicht machen wir einfach mit den Büchern weiter, wo ich gestern stehen geblieben war. Ich habe jetzt mehr Schwung, fühle mich erneuert, rund erneuert und ja, muss hier einfach weiter an meiner Position arbeiten, die nicht in Granit gemeißelt ist, sagen wir mal, die ist kein feststehender Monolith und das ist mir einfach heute klar geworden. Diese Schuld immer zu wenig Theorie zu lesen, wie es da heißt unter den Kommunisten. Diese multiple Schuld gegenüber dem Kommunismus, aber gegenüber dem Kapitalismus auch, wo man so zerrieben wird zwischen verschiedenen Polen. diese Schuld, da habe ich jetzt aber ganz den Faden verloren. Die will ich nicht mehr, an die will ich nicht mehr denken, sagen wir mal. Sondern denken wir heute an die Schönheit des Tages. Genau, dass es eigentlich auch egal ist. Das ist kein monolithischer Block, habe ich gemeint, ja. Sondern einfach ein Work in Progress. Work in Progress ist hier meine Haltung. Aber wie dem auch sei. Da wollte ich nur ausdrücken, was einem so klar wird auf der Reise. Allerlei esoterische Einleuchtungen kommen einem da in den Sinn. Auf so einer Reise, da wird einem klar, ja, wir sind doch alle nur so hier, die einen reisen mal dort oder dahin, die anderen sind immer fest an einem Ort. Aber letztlich ändert ja nichts wirklich was dann an den materiellen Grundgegebenheiten, dass wir alle auf Luft zum Beispiel angewiesen sind und so also funktionieren und uns dann nicht so grundlegend unterscheiden. Und das ist also das Grundlegende, nicht diese Nummer, die man da ist in der GmbH, BAD, in dieser juristischen Rechtsabteilung, sondern dieser physische Körper, sagen wir mal. Und da, ja, was soll man da sagen? Da kann man nicht viel sagen, sondern man muss halt ein Problem haben, wie ich meinte gestern. Erst in der Niederlage spürt man das Leben wirklich. Dieses Problem ist also die Arbeit, aus der Natur etwas rauszuholen, was wir gebrauchen können und für unser Leben gewinnbringend einsetzen können. Das ist dieses Problem und das müssen wir sozialistisch angehen, nicht mehr mit diesem Individualmoralismus, mit dieser Brille des einzelnen Nutzenmaximismus. Da sind wir beim Punkt des Nutzens, also der so ganz klar festgelegt sein soll angeblich. Was soll ab dieser Nutzen sein? Man kann ihn nur so postulieren. Aber indem man ihn postuliert und als Fiktion einführt, ist er vielleicht schon eine Realität. Ein daseinendes Ding, an dem wir uns alle orientieren müssen. Nicht der Markt, wohlgemerkt, von dem ich hier rede, sondern der Nutzen. Der Nutzen ist es, dass dir heute nicht kalt sein muss, dass heute wirklich eisig ist draußen, dass du also hier in einem schönen, behausten Abteil hausen kannst. Das ist doch ein Nutzen, das muss jeder wohl einsehen. Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Ja, allerdings dürfen wir das auch nicht zu weit treiben und fetischisieren. Und sagen, ja, sagen wir mal so, es gibt diesen Spruch, ja, der Weise weiß, weist die Goldteller nicht zurück. Wenn er sie hat, dann isst er halt von Goldtellern. Aber wenn er keinen Teller hat, dann isst er auch nur so aus der Hand. Oder irgendwie so geht da dieses Sprichwort aus dem Nahen Osten oder wo auch immer. Ja, so ist es halt. Wenn man schon Goldbesteck hat, dann kann man es ja auch einsetzen. Dann kann man ja auch damit essen. Also wozu soll man es dann im Regal stehen lassen? Aber wenn nicht, dann kann man auch, so wie dieser griechische Philosoph Diogenes, glaube ich, sagte, meine Hände sind doch schon ein perfektes Gefäß, wozu habe ich da immer noch meine Schüssel mitgeschleppt und er hauste einfach in einer Tonne, glaube ich. Das reicht also auch mal einfach in eine Tonne. Und genau, das ist die richtige Position. Soweit zu meinen esoterischen Erkenntnissen. Ja, lasst das erstmal sinken, Leute. Nächstes Mal kann ich dann weiter predigen. Kommen wir hier aber zu den wirklichen wissenschaftlichen Dingen. Was schreibt hier also Marlon Krohn weiter im Text? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich einfach das Schlusswort vor aus hier, Kommunismus für Erwachsene. Ich bin heute einfach nicht so gut strukturiert, nicht so planvoll unterwegs und wie Krohn meint, muss man mit System vorgehen. Daher orientiert er sich hier an Marx und Hegel und ich meinte eben, das Fragmentarische von Nietzsche liegt mir näher, aber wie dem auch sei, lese ich mal dieses poetische Schlusswort des Buches hier vor. Ein Gespenst geht also um in Europa, das Gespenst des Stalinismus. Alle Mächte und Ohnmächtigen des alten und neuen Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen ihn verbündet. Der Papst und der Imam, die deutsche Kanzlerin wie der US-Präsident, französische Poststrukturalisten, internationale Trotzkisten, Anarchisten, die CDU und die Linkspartei, die Liberalen und die Sozialdemokratie. Wo ist die ernsthaft kommunistische Kraft, die nicht von ihren regierenden Gegnern als stalinistisch verschrien worden wäre? Wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Stalinismus nicht zurückgeschleudert hätte? Der Stalinismus wird also bereits von allen linken und rechten Mächten als eine Macht anerkannt. Also, in den Oppositionsparteien fliegt dieser Vorwurf hin und her, Stalinist zu sein. Die Regierung beschuldigt die Opposition dessen. Und das bedeutet ja schon, dass dieser Begriff etwas aussagt, dass er eine Wirkmächtigkeit hat, die Leute in helle Aufregung versetzt und sie glauben, dass sie damit diskursiv an Territorium gewinnen können. Also folgert der Autor hier, erkennen ja bereits alle linken und rechten Mächte den Stalinismus als Macht an. So auch ich. Vielleicht denkt ihr, dass das ja alles ganz schön, dass ich durchgeknallt bin. Durchgeknallt, ja. Vielleicht, aber wie durchgeknallt sind denn diese Leute, die da einfach so gepampert sind und sich einfach diese Sicherheiten erhalten? Wie, welche Auffassung vom Leben muss man haben, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen? Der individuelle Individualnutzen und der liberale Ängst, der sich an diesem Nutzen orientiert, der unhinterfragbar ist und dasteht als etwas, was unserem Leben Struktur gibt und woran sich der einzelne Entscheider immer orientiert. Ja, wie ängstlich muss man bitte sein, um auf dieser Linie zu sein? Und wie fröhlich kann man überhaupt sein, wenn man so sowas schreibt, wie wir gerade gelesen haben? Dann ist doch klar, dass man sich eine andere Welt vorstellen kann, dass man aus der heutigen Denunzierung als Stalinist bereits schließt, dass dieses Wort eine Kraft hat, die sich später dann wieder auch materiell entfalten wird und wieder eine Geltung auf politischer Ebene auch haben wird. Nun, ich bin aber nicht zufrieden mit meinem Diskurs heute, bin da nicht so richtig reingekommen, zu sehr in dieser Schuld hängen geblieben. Was kann ich sagen? Vielleicht lesen wir am besten was Religiöses, wenn wir schon in diesen düsteren Gefilden sind. Ja, ich bin befreit. Habe kurz eine Pause eingelegt und ein bisschen Wasser gekocht, um mir hier neu aufzugießen. Nun, ich glaube, ich kann doch mit Marlon Grohn weitermachen, weil das hat ja auch was Religiöses, was Esoterisches ist mir da eingefallen. Damit beginnt ja dieses dreiteilige Buch mit dem Teil über Eso und Exoterik. Und bei den Analytics von Tischlein Deck Dich habe ich auch rausgefunden, dass Folge 17, in der ich ja genau diesen Abschnitt von Grohns Buch behandelt hatte, eine der meistgehörten war Folge 17, Bewusst denken. Ich weiß gar nicht warum, ja. Ich weiß nur noch, dass ich am Vorabend relativ viel geraucht hatte mit einem Freund und mich dann einfach da in der Stimmung gefühlt habe am nächsten Morgen, jawohl, zum Mikrofon zu greifen und einfach loszusprechen. Das war erhebend. Ein erhabener Podcast-Moment. Folge 17 also. Ja, aber lesen wir heute nochmal rein in diesen ersten Abschnitt des Buchs. Vielleicht habe ich das damals auch schon vorgelesen, ist egal. Behandeln wir das hier nochmal ausführlicher. Seite Nummer 18 im ersten Teil. Thesis: weniger Demokratie wagen, die Erfordernisse des Dünkels. Vorangestellt ist also ein Zitat von Hegel. Hegel sagt: Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht, noch einer Zubereitung. Zu witzig, der Pöbel. Oh Gott, was ist das für eine Suppe, die ich hier anrühre? Ist das nicht auch eine Zubereitung für den Pöbel, mein Podcast? Aber ja, was hilft's? Ich selbst brauche ja auch, diesen Dünkel, dieses Wagnis der Esoterik hier. Nochmal das Hegel-Zitat. Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches. Für sich weder für den Pöbel gemacht, noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig. Sie ist nur dadurch Philosophie, dass sie dem Verstande und damit noch mehr dem gesunden Menschenverstande, worunter man die lokale und temporäre Beschränktheit eines Geschlechts der Menschen versteht, gerade entgegengesetzt ist. Im Verhältnis zu diesem ist an und für sich die Welt der Philosophie eine verkehrte Welt. Dann ein Zitat von Brecht. Die Dunkelheit der Hegelschen Sprache ist die Dunkelheit einer Geheimsprache. Die Welt ist ins Rutschen, die Menschheit ins Schieben gekommen. Hegels Bild trägt ihm Rechnung. So sagte Brecht also. Gut. Gut, wenn er das sagt. Das versöhnt mich dann einigermaßen mit Hegel, der natürlich auffällig eine sehr dünkelhafte Sprache, eine sehr dunkle, schlechter Stil, wie Nietzsche über ihn schreibt, die Unsitte des Hegelschen schlechten Stils, sagt Nietzsche, ist eben dazu da, die Illusion zu erzeugen, da sei ein inhaltlich interessanter Kern dabei. Der Inhalt müsse schon so elaboriert sein, wenn man das Ganze so raffiniert verpacken muss in einer Geheimsprache. Diese Kritik kann ich hier aber nicht einordnen, wie berechtigt sie ist. Lesen wir aber in dieses Buch hier rein. Interessant. Der reaktionäre Wunsch nach Klarheit und Erhellung. Selbst einige der klügeren Köpfe unserer Zeit sind ja mit einer Geisteskrankheit geschlagen, die man allgemein mit der Bezeichnung gesunder Menschenverstand zu verharmlosen pflegt. Und die heute unter dem Namen Demokratie ihr Auskommen hat. Das demokratische Bedürfnis jener Pluralisten, die gegen Unverständlichkeit, also Dünkel und Esoterik in Kunst, Literatur, Medien, Politik wettern, ist dabei offensichtlich eines von begriffs- und bestimmungsfeindlichen Opportunisten. Unter der Decke der Forderungen nach möglichst populistischem Geschwafel steckt nicht sehr verborgen die Anmaßung, alle Welt möge sich doch gefälligst auf das Niveau der Feiglinge und Schwätzer begeben. Wer da nicht mittue, dürfe auch nicht damit rechnen, ernst genommen zu werden. Als Ausrede dient dabei das gute, alte, einfache Volk, der kleine Mann von der Straße, das Milchmädchen. Deren intellektuell schwächliche Verfassung erlaubt es nicht, sie mit den Angelegenheiten der Welt auf einem der Komplexität der Wirklichkeit entsprechenden Niveau zu beunruhigen. Bei eingehenderer Betrachtung dieser bemerkenswert verständnissinnigen Pluralisten, die ihren Demokratismus immerfort wie einen Banner vor sich hertragen, drängt sich jedoch der nicht zufällige Verdacht auf, man habe es hier mit der Beschreibung ihrer eigenen Geistesbeschaffenheit zu tun. Man zeigt... man zeigt auf den Pöbel, meint aber sich selbst. Der Fingerzeig auf demokratische Tugenden entpuppt sich als Ausrede für die Verteidigung fortwährender Verblödung, und die demokratische Haltung erweist sich als schlecht getarnter Wille zur Pöbelherrschaft. Pöbelherrschaft, was schon damals die alten Griechen kannten und Platon despektierlich bewertete und mit diesem Begriff der Ochlokratie, der Oklos, glaube ich, ist dieser Pöbel auf Griechisch. Ochlokratie, die Pöbelherrschaft. Über deren Möglichkeiten sitzen vor Begeisterung ganz aufgelöst die Handlanger der bürgerlichen Klassenherrschaft in den Gesprächsrunden und verkünden voller Stolz, welch ein Reichtum und Privileg es doch sei, dass es in einer Demokratie so viele Meinungen gibt. Nicht mehr so interessiert sind sie wiederum an der Feststellung, dass alle diese Meinungen selbstverständlich falsch sind. Wo gemeint wird, wird nicht gedacht. Meinung ist nicht wahrheitsfähig. Meinungsfreiheit ist die Freiheit zur Barbarei. Soweit, so bekannt seit Hegels klassischer und damit endgültiger Hinrichtung der Meinung in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Zitat Hegel: Eine Meinung ist eine subjektive Vorstellung, ein beliebiger Gedanke, eine Einbildung, die ich so oder so und ein anderer anders haben kann. Eine Meinung ist mein, sie ist nicht ein in sich allgemeiner, an und für sich seiender Gedanke. Die Philosophie aber enthält keine Meinungen, es gibt keine philosophischen Meinungen. Man hört einem Menschen, und wenn es auch selbst ein Geschichtsschreiber der Philosophie wäre, sogleich den Mangel der ersten Bildung an, wenn er von philosophischen Meinungen spricht. Die Philosophie ist objektive Wissenschaft der Wahrheit, Wissenschaft ihrer Notwendigkeit, begreifendes Erkennen, kein Meinen und kein Ausspinnen von Meinungen. Die weitere eigentliche Bedeutung von solcher Vorstellung ist dann, dass es nur Meinungen sind, von denen wir die Kenntnis erhalten. Auf Meinung ist der Akzent gelegt. Das, was der Meinung gegenübersteht, ist die Wahrheit. Wahrheit ist es, vor der die Meinung erbleicht. Wahrheit aber ist auch das Wort, bei dem die den Kopf abwenden, welche nur Meinungen in der Geschichte der Philosophie suchen oder überhaupt meinen, es seien nur solche in ihr zu finden. Ende des Zitats. Begriffe im Gegensatz zu bloßen Ansichten, Meinungen oder Bildern beschreiben die Wirklichkeit nicht nur, sondern nehmen diese in sich auf, verwandeln sie sich an, sind selbst elementarer Bestandteil des Wirklichen. Schon deshalb sind sie allen, die im Bunde mit der bürgerlichen Ideologie stehen, ein Graus. Vernichten die Begriffe doch nicht nur ihre jeweils einzelnen Ansichten oder Meinungen, sondern ihr gesamtes auf Meinung basierendes, also pluralistisches Wertegefüge, ihren eigensten Wesenskern. Daher sehen sie sich gedrängt, den unerbittlichen Kampf gegen den Begriff aufzunehmen. Man muss diesen Kampf also als eine Art Selbstbehauptung verstehen. Ja, in der Folge geht es darum, dieses oder jenes Buch sei nicht erhellend gewesen. Das wird als Kritik angebracht. Dabei beruht diese Kritik laut dem Autor wohl nur darauf, auf die Dunkelheit im eigenen geistigen Oberstüblein. Ja, das wird wahrscheinlich dann von keinem Buch erhellt werden können, wenn man das als Maßstab immer wieder anlegen muss, dass man nach Erhellung dürstet. Aber überspringen wir das kurz und lesen hier weiter. Auf Seite 18. Der Begriffsdünkel also ist keine Verdunkelung, sondern schlicht die Darstellung dunkler, das heißt komplizierter, schwer zugänglicher und also auch nicht einfach in ihrer Mannigfaltigkeit auf die Schnelle nachvollziehbarer Erscheinung der Wirklichkeit, zu welcher selbstverständlich nicht bloß die äußere, sinnlich wahrnehmbare, sondern auch die geistige gehört. Weshalb das Ressentiment gegen den Dünkel natürlich in der Hauptsache von den Großbastionen des bürgerlichen oder linksliberalen Journalismus und der nahezu vollständig durchgesetzten Fetisch der Faktenhuberei ausgeht. Faktenhuberei. Die sich als eine Art universaler Weltgerichtshof betrachten, welchem man die unwiderleglichen Beweise auf den Tisch zu legen habe, bevor man sich anmaßt, ein Urteil zu fällen. Urteile aber, die in den Bereich der Spekulation, also mithin unter die philosophischen Wissenschaften fallen, funktionieren indes nicht auf Basis von Kategorien des Belegens und der fahndungsdienstlichen Überprüfbarkeit. Ihre Grundlage ist nicht der gesunde Menschenverstand, sondern die geistige Erfahrung. Sobald man auf dieser Selbstverständlichkeit besteht, gilt man als Esoteriker. Ein Wort der Gelehrtheit und schon betreibt man Dünkel. Dieser notgedrungene Esoteriker erklärt sich schlüssigerweise nicht, sondern handelt, und zwar auch im Schreiben. Das Schreiben ist seine Aktion, und wer diese nicht versteht, der benötigt auch keine weitergehende Erklärung mehr, weil solche Arten von Aktion für sich stehen und also für alle selbsterklärend sind, die ein aufrichtiges Erkenntnisinteresse mit sich bringen. Wer das nicht tut, ist in Kreisen der Vernunft zu Recht nicht gern gesehen. Diese vernünftigen Kreise. Dass Texte selbst in intellektuellen Kreisen schon nicht mehr als Handlung gelten, sondern nur noch als Ausschmückung der eigenen Vita zu Zwecken der lebenslangen Jobsuche, dürfte als Beleg für die umfassende Enthirnung genügen, die überhaupt den Gedanken als solchen nicht mehr ins Recht zu setzen weiß, weil er ihr wesensfremd ist und beim arglosen Fortexistieren des gesellschaftlichen Betriebsablaufs nur stört. Esoterik, das bedeutet heute zunächst einmal im eigenen Kreise zu verbleiben. Das aber gerade zum Zwecke der Erkenntnis universeller Belange. Wenn wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten mit dem genügenden Ernst scheren, werden wir die Weltangelegenheiten schon auf eine nicht unadäquate Weise mitbehandelt haben. Peter Hacks sagt also diesen letzten Satz. Nun gut, ein Stückchen weiter. Zweites Kapitel. Die Erziehung des Menschengeschlechts ist eine lange, trübselige, Geduld erfordernde Aufgabe für jene, deren Sache die Vernunft ist. Man ist als jemand, der an ihr teilhat, bestrebt, möglichst nicht unter den anbrandenden Wellen bewaffneter Unbildung dahin zu schwinden und verfolgt also das Ansinnen, den unnötigen Umgang mit dem auf ihnen surfenden Volksmob möglichst in Grenzen zu halten. Trotzdem hegt man als Marxist ja von Berufs wegen die Hoffnung, in jedem Alltagsgespräch noch irgendjemanden, wenn nicht zu überzeugen, so doch zumindest auf die ein oder andere Kleinigkeit von Belang hinzuweisen zu können, die Enthirnung wenigstens zu mindern, um zumindest einen Grundstock an zur Revolution befähigten Individuen beizubehalten. Diese Hoffnung wird durch die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse nicht allzu sehr genährt, schlägt also in der Praxis schnell in allzu optimistischen Volksagitationskitsch auf der einen oder skeptizistisches Geraune auf der anderen Seite um. Ja. Jenem Marxisten aber, der über das Verhältnis von Eso- und exoterischen Seiten einer Lehre kundig ist, und daher auch zu Recht als Antidemokrat bezeichnet wird, unterlaufen bei der Beurteilung der intellektuellen Aufnahmefähigkeit des Durchschnittsbürgers und überhaupt von dessen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die sozialistische Revolution selten Fehleinschätzungen, weil er weiß, wie es um die Vermittlung und Bereitstellung von... dazu substanziellem Wissen unter der Herrschaft der bürgerlichen Monopole bestellt ist. Zu schlecht, als dass man die Menschen erst recht nach bzw. in Zeiten der Revolution mit ihren fehlgeleiteten Schlüssen und verkümmerten Reflexionsapparaten von bolschewistischer Kontrolle unbehelligt lassen könnte. Für den über das Verhältnis von Esoterik und Exoterik im Klaren befindlichen Marxisten ist also abgemacht, dass es nicht um die bloße, einfache sprachliche Vermittlung von aufklärerischen Inhalten gehen kann. Diese Inhalte selbst sind nicht einfach, nicht alltäglich und bedürfen unvermeidlich einer Form, die dem Reflexionsstand der zu Normalsprachverbrauchern heruntergekommenen großen Mehrheit kaum zugänglich und außerhalb ihrer gewohnten Lebenswelt angesiedelt ist. Es kommt folglich nicht darauf an, schwere Inhalte verständlich auszudrücken, wie es Sozialkundlehrer gerne kolportieren, weil nämlich auch, wenn man einfach schrieb und redete, dieser schwere Inhalt nicht verstanden werden würde. Es geht hier um Begriffe, nicht um Wörter, das heißt um die Fähigkeit, etwas zu begreifen, nicht um Lesekompetenz. Man kann sich also, wo es inhaltlich nun mal Not tut, auch gleich unverständlich äußern. Das mag dann bolschewistische Elite oder Volksverachtung schimpfen. Man soll es doch ruhig so nennen. Der Verfasser hat jedenfalls nicht die Ambition, diese hilflosen Diskreditierungsversuche auch noch zu würdigen, indem er im Ernst auf sie einginge. Es ist letztlich einerlei, wie die mit dem Weltgeist synchronisierte Avantgarde denn nun neuerdings wieder betitelt wird. Ja, das ist also diese Avantgarde. Diese Avantgarde also kann hier vielleicht ganz schön hochnäsig rüberkommen. Es ist aber egal, sagt uns der Autor, egal wie man sie betitelt. Wichtig ist ja nur, dass wir hier die Begriffe in Stellung bringen, die Leute zum Begreifen bringen, die wenigen, die überhaupt noch dazu in der Lage sind und daran interessiert sind. Ja, ich glaube, dann ist es auch für mich langsam Zeit zu begreifen, dass ich mich heute hier verrannt habe. Diese Folge war jetzt merkwürdig, war jetzt wirklich außerhalb der Norm. Aber es war nötig. Ja, es war nötig, weil dann ab und an doch diese Lust überkommt, noch was zu sagen, dass man da noch nicht alles gesagt hätte. Und für heute muss ich dann aber langsam zum Schluss kommen und euch ganz ernsthaft daran erinnern, dass ich auch nicht den gesunden Menschenverstand gepachtet habe, beziehungsweise mich seiner erwehre, wo es immer geht, da er ja eine Geisteskrankheit darstellt, wie wir da gelesen haben, und dem wissenschaftlichen Erkennen entgegengestellt ist. Ich habe diesen Verstand also auch nicht. Aber was würde der uns auch nützen? So genau zu verstehen, was da vor sich geht da draußen. Ich sag nur, dass es Zeit ist, mich zu verabschieden. Ich bin wirklich baff, kann ich sagen. Baff. Bin wirklich heute sprachlos. Was ist mir da unterlaufen? Ich weiß nicht, wie ist diese Folge einzuordnen. Folge 64 war außergewöhnlich. Nummer 65, okay. War methodisch ein ganz neuer Style. Und die werde ich dann erstmal veröffentlichen. Die Folge heute war etwas schwachbrüstig, würde ich sagen. Bin überhaupt nicht zum Punkt gekommen. Gar nicht geordnet in meinen gedanklichen Abläufen. Bin etwas übermüdet von der Arbeit. Etwas geschlagen. Das ist es mit dieser toxischen Arbeit. Die hat mir heute wirklich den schönen Tag wieder vergelt. Damit das nicht noch ewig so weitergeht, müssen wir also diese Dünkelhaftigkeit der marxistischen Begriffsanalyse weitertreiben, weil ich auch nicht weiß, wo uns das noch hinführt. Jedenfalls also ist es besser als die Faktenhuberei. Diese geistige Erfahrung, die man hier aufbaut, hilft uns auf jeden Fall weiter als das Pochen auf Begriffen, auf Wahrheiten und Fakten. Also lieber mal auf Begriffen pochen, klar. Nicht auf diesen korrektivistischen, leicht verdaulichen Weltfaktenmarktbruchstücken. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich dann von euch und wünsche euch selige Grüße. Auch ich bin gern euer Beichtvater, sofern ihr mir was mitteilen wollt, in euren Kommentaren oder auch privat in Nachrichten zukommen lassen wollt. Dann nehme ich das alles gern auf und nehme die Sünden der Welt damit in mir auf. Mit diesem Wort verabschiede ich mich dann von euch. Muss leider schon wieder loslassen von eurer Hand, an die ich euch so gern nehme, meine geliebten Schäfchen, weil ich ja selber auch so im Dunkeln stolpere. Auch in meinem Dünkel stolpere und gar nicht weiß, wo geht's denn jetzt zur Revolution, zum Licht. Ja, deshalb also nehme ich euch so gern an die Hand und weiß aber selber nicht, wo wir da hingelangen. Und für heute muss ich eure Hand dann aber wieder loslassen, was mir auch leid tut und weh tut, aber sich nicht anders bewerkstelligen lässt als genau so. Und damit lassen wir den guten Putin einen bösen Mann sein und sagen einfach mal, ja, so ist es. Das ist es. Ciao, ciao.